Sie hören einen Vortrag von Diplompädagogen Musa Al-Hassan Dia, MA, Mitbegründer des Netzwerkes Sozialer Zusammenhalt, Prävention, Deradikalisierung und Demokratie über Radikalisierungstendenzen in Österreich, gehalten am 28. Mai 2015 an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Früher waren es eher junge Erwachsene, die ausgereist sind, und angefangen hat dieses Phänomen mit den Foreign Fighters eigentlich schon mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Aber heute haben wir eben dieses neue Phänomen auch der Selbstradikalisierung, wo wirklich Teenager, mit denen wir konkret zu tun haben, mit 14 Jahren schon bereit sind, das Land zu verlassen. Das heißt, neben den Workshops, die wir machen, und Weiterbildungsangeboten, die wir machen, Zusammenarbeit auch mit der Polizei, einen Universitätslehrgang an der Universität Krems, führen wir ganz konkret auch sogenannte Interventionsgespräche. Das heißt, wir sprechen mit jungen Menschen, die radikalisiert worden sind, teilweise Leute, die Rückkehrer sind, das heißt in Justizvollzugsanstalten zum Beispiel, auch in Kliniken sind die Eltern, die an uns herantreten, oder Institutionen, und wir stellen eben fest, dass es ein bestimmtes Netzwerk von jungen Leuten gibt, die sich immer wieder selbst bestätigen und vor allen Dingen, die über das Internet kommunizieren. Das ist nämlich das Schwierige, dass man diesen Kommunikationsstrang zwischen diesen jungen Menschen nicht unterbrechen kann. Ich will aber nicht kurz darstellen, also welche zwei wichtigen Aspekte man bei diesem Phänomen berücksichtigen muss, wenn es um politischen Extremismus geht. Und es gibt auch inzwischen Leute, die von einer Variante des politischen Extremismus, zum Beispiel dem Rechtsextremismus, dann in den sogenannten Islamismus unter Anführungszeichen gewechselt sind. Und es gibt auch Leute, die aus dem Linksextremismus kommen, zum Beispiel von der Roten Armee-Fraktion, die sich dschihadistischen Gruppen angeschlossen haben, wie dieser bekannte Bernhard Falk. Das heißt, es wechseln manchmal einfach nur die Ideologien, aber das Muster, das fundamentalistische Muster bleibt gleich. Und schauen wir uns deswegen kurz eine Definition an von Thomas Mayer. Er sagt, Fundamentalismus ist eine willkürliche Abschließbewegung, die als immanente Gegentendenz zum modernen Prozess, der generellen Öffnung des Denkens, des Handelns, der Lebensformen und des Gemeinwesens absolute Gewissheit, festen Halt, verlässliche Geborgenheit, ganz wichtig, und unzweifelbare Orientierung durch irrationale Verdammung aller Alternativen zurückbringen soll. Und dann weiter, Fundamentalismus sei der selbstverschuldende Ausgang aus den Zumutungen des Selberdenkens, der Eigenverantwortung und der Begründungspflicht. Und bei unseren Interventionsgesprächen ist genau das nämlich wichtig. Es wurde auch vorher schon angesprochen, dass man nicht mit erhobenen Zeigefinger sozusagen mit den Menschen sprechen soll, belehren, sondern dass man auf gleicher Augenhöhe mit jungen Menschen spricht, wenn es um diese Dinge geht, damit sie sich nicht zurückziehen auf diese Positionen, indem man ihnen eben auch zum Beispiel Texte zu lesen gibt. Das funktioniert bei uns auf jeden Fall ziemlich gut, und sie sich dann mit diesen Texten auseinandersetzen, die im Widerspruch zu dem stehen, was sie bis jetzt eigentlich an politischer Ideologie gehört haben. Eine zweite Definition in diesem Zusammenhang, die wichtig ist, ist die Rassismusdefinition. Die wird meistens sehr eingeschränkt verstanden auf biologistischen Rassismus. Tatsächlich heißt es aber hier, Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- oder Herkunftsgemeinschaften. Es muss nicht immer nur die Abstammung sein, sondern auch die kulturelle Herkunft zum Beispiel, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden. Kurzum, man schafft sich verschiedene Gruppen von Menschen, man konstruiert diese verschiedenen Gruppen von Menschen, sagt dann, die haben diese und jene Eigenschaften, die eben nicht zu verändern sind, und deswegen kann ich sie dann als besonders gut oder als besonders schlecht bewerten und dann alle anderen Konsequenzen draus ziehen. Eine davon wurde auch schon erwähnt, nämlich Eugenikmaßnahmen. Alleine wenn man an Sarrazin denkt, der bekannt geworden ist als ein Schriftsteller mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab, in der 11. Auflage, der in einem Interview in La Lettre zum Beispiel gesagt hat, dass es Leute gibt in der Bundeshauptstadt Berlin, die ökonomisch nicht gebraucht werden, weil sie Sozialhilfeempfänger sind, Transfereinkommen brauchen, und es wäre gut, wenn diese Schicht von Menschen sozusagen aufhört zu existieren. Das ist sozusagen Eugenik neu. Was die Konstruktion von Menschen betrifft, ist es dann eben auch ein Problem, wenn es irgendwie zu einer Gewissheit wird. Also wenn es nicht nur ein bloßes Vorurteil ist oder ein Vorausurteil, wo man noch bereit ist, auch zu lernen, sondern wenn es abrutscht sozusagen in eine wissenschaftlich begründete Lehrmeinung. Alles das haben wir gehabt und damit dann eben auch Begründungen gehabt, bestimmte Menschengruppen, wie zum Beispiel im Nationalsozialismus, vernichten zu dürfen. Auch hier wieder als Vorläufer der Gedanke der Eugenik und so weiter. Ein Beispiel ist hier, und darauf gibt es dann nämlich eine Reaktion, ist das, was in den Postcolonial Studies, Orientalism, kurz behandelt wird. Da geht es darum, dass bestimmte Kulturen, die über andere Kulturen dominieren, zumindest innerhalb ihres Kulturkreises, andere Kulturen wiederum beschreiben, nicht wie sie eigentlich sind, denn die geben nicht über sich Auskunft, sondern sie werden von außen beschrieben und es wird über sie gesprochen, aber nicht mit ihnen. Das schafft schon einmal Hierarchien. Und so kann durch dieses Beschreiben, wie die anderen denn angeblich seien und welche Eigenschaften sie denn angeblich hätten, auch sozusagen jemand geschaffen werden, der nicht existiert. Bestes Beispiel vielleicht die Karl-May-Romane. Karl May, von dem wissen wir, dass er die Länder, die er beschreibt, in seinen Romanen nie bereist hat. Aber die Menschen, die jungen Menschen, auch ich gehöre dazu, die diese Bücher gelesen haben, glauben natürlich, dass das authentische Beschreibungen der Menschen in Nordamerika zum Beispiel sind oder eben, Sie kennen das, durchs wilde Kurdistan. Also dass die Menschen tatsächlich so seien, wie hier beschrieben. Das heißt, hier werden Menschen geschaffen, nicht wie sie sind, sondern wie man sie sich vorstellt. Etwas, was Edward Said selber, ein christlicher Palästinenser, einer der wichtigen bekannten Persönlichkeiten, wissenschaftlichen Persönlichkeiten, wenn es um den Bereich Postcolonial Studies geht, eben dementsprechend behandelt. Wichtig für uns, weil wir ja, ich bin auch Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen sind, ist das, was wir als Pygmalion-Effekt kennen seit den 1960er Jahren. Also was uns Lehrern und Lehrerinnen eigentlich helfen soll, wie wir mit Schülern und Schülerinnen umgehen. Das heißt, dass bestimmte Vorausannahmen, noch nicht Vorurteile, also nichts, was sich noch verfestigt hat, aber Vorausurteile über den sozialen Hintergrund, die familiären Bedingungen, jetzt inzwischen auch kulturelle Hintergründe, unser Denken beeinflussen. Und dieser Pygmalion-Effekt, das zeigt hier dieses Bild auch, das fängt oben an, geht dann gegen den Uhrzeigersinn, wo der eine über den anderen annimmt, er sei etwas Besseres, ohne mit ihm überhaupt gesprochen zu haben. Das ist eine Vorausannahme, ein Vorausurteil. Und der andere denkt sich nur, was für ein schöner Tag. Also wir haben die Möglichkeit eben zu wissen, was er tatsächlich denkt. Und der andere aber, weil er überzeugt ist, dass der andere sich für etwas Besseres hält, wendet sich ab, dann grüße ich den erst gar nicht und gehe weiter. Der andere merkt das und wundert sich über dieses seltsame Verhalten. Und das geht dann so weiter. Er wendet sich ab und er sagt sich, also warum, der hat mich nicht mal gegrüßt, das ist doch eigenartig. Ja? Und diese Handlung dann ist aber für ihn, der dieses Vorausurteil gehabt hat, eine Bestätigung seines Vorausurteils und daraus kann dann tatsächlich dann eben auch ein Vorurteil werden. Ich habe es gewusst, der hält sich für was Besonderes. Das war ja wirklich seltsam, denkt sich aber der andere. Das heißt, die Kommunikation hat ja nicht stattgefunden, aber das, was man über den anderen glaubte zu wissen, hat sich durch die Handlung, die ja nur die Reaktion auf dieses Vorausurteil war, bestätigt. Problematisch wird es dann, wenn es unmöglich ist, diese Dinge noch zu korrigieren. Dann, wenn diese Vorausannahmen sozusagen zu einer Weltanschauung, zu einer Ideologie werden. Und diese Beispiele haben wir jetzt in unseren Jugendkulturen, wenn man so will, also vom Teenageralter bis zu den jungen Erwachsenen. Das sind zwei Beispiele, die das momentane Phänomen, die hier auf jeden Fall in der Europäischen Union präsent sind, zeigen. Das eine sind die sogenannten Identitären, die Sie, glaube ich, kennen, mit den bekannten Flaggen, mit dem Lander als Zeichen, teilweise eine Anlehnung auch an den Film 300, falls Sie den kennen, weil die Spartaner, die das Abendland gegen den Orient verteidigen, haben diese Schilder mit dem Lander oben. Und da unten sehen wir dann sozusagen eine andere Form vom politischen Extremismus, der dazu führt, dass junge Leute eben dorthin fahren, um ebenfalls so stark Flagge zeigend Männer zu sein, die den Menschen zeigen, also wir sind wer, wir können etwas machen. Und das führt leider dazu, dass sich beide am Ende bestätigen. Also die Vorurteile, die die sowieso haben, beziehungsweise ihre ideologischen Ansichten über den Feind, die werden hier letztendlich bestätigt. Einerseits die Identitären, die zum Beispiel am Stephansplatz hier auf einer Facebook-Seite zu sehen, eine Hinrichtungsszene von ISIS, IS nachstellen als Protest und als Warnung sozusagen gegen die Islamisierung Europas und die IS, die dieses Bild bestätigt, weil sie ja tatsächlich solche Sachen machen. Der Fehler ist quasi nur, dass man nicht differenziert. Aber beide extremistischen Gruppen brauchen sich gegenseitig, um ihre Feindbilder am Ende bestätigen zu können. Und dann haben wir mit etwas zu tun und wir sind teilweise überrascht, nämlich das, was Radikalisierung betrifft. Wie gesagt, wir haben 13-, 14-Jährige, mit denen wir zu tun haben und wir sehen, dass das ein relativ rascher Prozess ist, der da stattfindet. Und die familiären Hintergründe sind unterschiedlich, die sozialen Hintergründe sind unterschiedlich. Das heißt, es kann so ziemlich jeden treffen. Deswegen sind auch Präventivmaßnahmen und auch diese Workshops, die jetzt über Polis organisiert werden, wo wir selber unter anderem auch vertreten sind, wichtig, um sozusagen vorher schon verhindern zu können, dass diese Gedanken vielleicht diese Menschen erreichen. Keiner ist tatsächlich davor gefeit, muss man sagen. Was ist Radikalisierung? Radikalisierung heißt, dass es eine ideologische Änderung gibt in Bezug auf das Denken, gefolgt von einer Verhaltensänderung und die dann vom Radikalismus zu einem Extremismus wird in dem Moment, wo man eben andere Lebensformen nicht nur für sich selber ablehnt, sondern andere Lebensformen, alternative Lebensformen bei anderen Menschen in seiner Umgebung sozusagen ablehnt, sie verbieten will, sie sogar bekämpft. Das heißt, nur ich, nicht ich alleine, will anders leben, sondern ich will andere zwingen, dass sie so leben, wie ich es für richtig halte. Und das kann dann so weit gehen, wenn es dann eben zur Ideologie wird, dass man sagt, ich muss dafür eintreten, kämpfen, dass die ganze Menschheit so funktioniert, wie ich es will. Es muss eine Revolution geben, wo die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen möglich werden, damit meine Ideologie und mein System am Ende zum Tragen kommt. Und tragisch wird es dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, dafür bin ich bereit, Gewalt anzuwenden. Und dann steigert sich das auch noch, indem das Level der Gewalt gesteigert wird. Das heißt, jede Form von Gewalt ist erlaubt, solange es die momentan existierende Ordnung zerstört. Und am Ende zählt sogar das eigene Leben nichts mehr. Das heißt, ich opfere mich selber, damit ich dem Ziel, das ich selber nicht mehr erleben kann, näher kommen kann, wenigstens in Gedanken. Ja, selbst das eigene Leben zählt nicht, geschweige denn dann das Leben von anderen Menschen. Das heißt, wir sprechen von einer Ideologisierung. Und eine Ideologie besteht immer, das wissen wir, aus einem Ideal, aus einem Höchstwert und eben auch einem dazugehörigen System, dazugehörigen Praxis. Und ganz wichtig sind immer die Feindbilder. Also wenn wir mit den jungen Menschen manchmal auch sprechen, die am Anfang von so einer Entwicklung stehen, sie wissen für sich selber oder glauben zu wissen, sie seien zum Beispiel jetzt Muslime. Und wenn man sie fragt, also was jetzt die Kerninhalte des Islams seien oder auf was sie sich berufen, können sie meistens nichts sagen. Sie können sich meistens nur dadurch definieren, dass sie sagen, wir sind anders als die Kuffar, also die Nicht-Muslime zum Beispiel. Ja. Das heißt, dieses Wir, die Wir-Gruppe und die anderen sind wichtig in dieser Beziehung, also das sich definieren in der Abgrenzung von den anderen. Also diese Form auch von defensiver Religiosität, die es teilweise gibt und die auch zu so einer Entwicklung führen könnte. Die Frage ist nur innerhalb dieser Weltanschauung, dieser Ideologie, wer sind jetzt die Guten und wer sind jetzt die Bösen? Und hier haben wir besonders in dem Zusammenhang des sogenannten Dschihadismus etwas zu sehen, was mit einer Reaktion auf die Kolonialisierung im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Der Historiker Arnold J. Toynbee sagt, es gibt, wenn Kulturen sozusagen sich im Zerfall verfinden, meistens zwei extreme Reaktionen und Arnold J. Toynbee schreibt, eine davon ist der Herodianismus, das heißt, man versucht sich in die stärkere Kultur hinein zu assimilieren. Er sagt, der Kemalismus sei so ein Versuch gewesen, sich in die überlegene Kultur hinein zu assimilieren. Huntington sagt dann übrigens genau das Gleiche. Und eine andere Reaktion ist eine fundamentalistische Reaktion, nämlich der Zelotismus, dass man versucht, hinter die Entwicklungen, die es gegeben hat, zurückzufallen. Das heißt, nicht einmal das, was existiert, ist gut genug, sondern man will sozusagen zum Ursprung zurück und verwirft auch die gewachsenen Traditionen. Und das, so sagt Toynbee, würde man bei den sogenannten, unter Anführungszeichen, Wahhabiten finden. Konkret aber haben wir es jetzt mit einer Bewegung zu tun von jungen Leuten, die versuchen ins Ausland zu kommen, inzwischen ins Ausland gekommen sind, teilweise leider auch schon gestorben sind oder teilweise schwer verwundet worden sind und dann zurückgekehrt sind. Junge Mädchen, 14, 15, die übers Internet heiraten und dann dorthin reisen, alles das ist tatsächlich passiert. Und dieses Phänomen heißt politische Salafia. Was verfolgen die? Sie haben die Idee von einem ganz bestimmten politischen System und diese Utopie, die sie verfolgen, hat nur marginal mit Religion zu tun. Wichtig ist ihnen eigentlich, neben dem, was Religion ausmacht, dass es ein bestimmtes politisches System gibt. Denn dieses bestimmte politische System und diese bestimmte staatliche Ordnung, die würde erst den Monotheismus tatsächlich zeigen. Das heißt, der Monotheismus manifestiert sich in einem bestimmten politischen System, in dem sogenannten Islamischen Staat. Das ist das, was diese Gruppen versprochen haben, dafür kämpfen sie. Und jetzt ist eine neue Gruppe sozusagen angetreten, die sagt, also wir haben diese Utopie inzwischen verwirklicht. Das ist der Grund, warum viele junge Leute sich dieser Variante sozusagen anschließen. Etwas, was wir in den 60er Jahren übrigens auch im Rahmen des Linksextremismus gesehen haben, Rote Armee-Fraktion, kämpfende kommunistische Zellen, die verschiedenen linksextremen Bewegungen in Mittel- und Südamerika. Diese Entwicklung fand eigentlich isoliert statt, nur in Ägypten. Kernpunkt ist, und das sehen wir nachher ganz kurz bei einem anonymisierten Chat-Protokoll, dass man sich politisch bekennt, um gleichzeitig auch sein religiöses Bekenntnis zum Ausdruck zu bringen. Und sie sagen, jede Form von politischer Teilhabe, Wahlen, Parteien, Parlamentarismus ist ein Abfall vom Islam und alle, die das nicht berücksichtigen, seien deswegen vom Islam abgefallen. Das heißt, die Regenten der muslimischen Länder sind keine Muslime mehr und deswegen müsse man doch gegen sie kämpfen, um dann eben ein richtiges, echtes islamisches System angeblich herzustellen. Die, die diese Ideologien, politischen Ideologien entwerfen in den 1950er, 1960er, 70er Jahren, sind Menschen, die selber keine religiös Gelehrten waren. Weswegen die Religionsgelehrten sie als diejenigen, die eigentlich nur als Naturwissenschaftler und Techniker sprechen können, kritisiert haben. Und sie sagten, das ist der Islam der Ingenieure. Und der Kernpunkt dieser Idee, den sehen wir hier, und das ist auch das, wo man bei jungen Menschen erkennen kann, dass sie sozusagen von diesen Ideen gestreift worden sind, sich damit beschäftigen und davon überzeugt worden sind. Nämlich ein bestimmtes politisches Bekenntnis, das vom Folgenden ausgeht, dass die Herrschaftsgewalt, das Recht zu herrschen, Urteile zu fällen, dass das nur bei Gott liegt und wenn der Mensch das macht, dann sei er eben, wenn er sich Muslim nennt, vom Islam abgefallen. Und auch die Anbetungswürdigkeit, die nur Gott zusteht, hätten diese Regenten wie die neuen Pharaonen, Gottkönige sozusagen, Gott streitig gemacht. Und diese Idee führte dann so weit, dass diese Menschen sagten, die ganze Gesellschaft, die muslimischen Gesellschaften sind vom Islam abgefallen. Sie sind Gesellschaften der Dschahiliya, entweder der vorislamischen Zeit oder einer Zeit, in der es gar keine Muslime gab. Und einer dieser radikalen Gruppen, ich will Ihnen zwei Beispiele zeigen, nannte sich als logische Konsequenz aus diesem ideologischen Denken die Gemeinschaft der Muslime. Wir sagten, alle sind keine, also die ganzen Menschen in Ägypten sind keine Muslime mehr. Wir sind die einzigen Muslime, wir haben das rechte politische und damit auch religiöse Verständnis und sie haben quasi die ägyptische Gesellschaft pauschal zu Nichtmuslimen erklärt. Ein zweites brutales Beispiel haben wir 1979 in der wichtigsten und heiligsten Stadt der Muslime, in Mekka, wo ebenfalls eine dieser politischen Sekten, muss man sagen, in der Überzeugung, als einzig wahre Muslime zu handeln, die Moschee in Mekka gestürmt haben, Geisel genommen haben und es gab am Ende 300 Tote. Mit Hilfe französischer Eliteeinheiten konnte das dann beendet werden. Und ein politisches Attentat gehört ebenfalls dazu. Die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich auch kennen, nämlich das Attentat 1981 auf den ägyptischen Regenten Sadat. Ebenfalls in der Überzeugung, der ist vom Islam abgefallen, der herrscht nicht mit dem Islam. Deswegen müssen wir diesen Pharao, diesen Gottkönig, der sich an die Stelle Gottes setzt, töten. Wichtiger Bezugspunkt für diese Idee war ein ägyptischer Arzt, Naturwissenschaftler, Ayman al-Wawahiri, der die ägyptische Gruppe Al-Jihad gegründet hat und dann 10 Jahre später sozusagen, also etwas mehr als 10 Jahre später letztendlich, und wir sehen ihn hier sitzen, in Afghanistan letztendlich die Gruppe Al-Qaida gründet. Das heißt, die Gruppe Al-Qaida, ein Teil derer, die diese fremden Kämpfer anzieht, in verschiedenen Teilen der Erde, ist eigentlich eine dieser ideologischen, extremistischen Entwicklungen, die in Ägypten ursprünglich isoliert stattgefunden hat. Und was sie gut beherrschen, und das ist eines dieser Probleme, die wir heute haben, das zeige ich Ihnen ganz kurz noch anhand von Folien, sie beherrschen die Medien, vor allen Dingen jetzt die modernen Medien, das Internet. Sie schaffen es, präsent zu sein, obwohl sie wenige sind, obwohl sie klein sind und leider springen auch die Massenmedien drauf an, so wie hier, als Osama bin Laden die eigentlich noch unbekannte Gruppe Al-Qaida über CNN präsentieren konnte und ankündigen konnte, wir sind hier und wir werden jetzt gegen die Kreuzfahrerstaaten, USA, Westen, verbündete muslimische Regime und Israel kämpfen. Und der Abschluss sozusagen dieser Entwicklung, Al-Qaida, haben wir dann 2003 im Irak, die Gruppe Islamischer Staat, mit der wir heute zu tun haben, also das, wo jetzt dieses Phänomen ist, wo die meisten Kämpfer hinziehen, neben der Nusra-Front, das ist, sind ebenfalls Afghanistan-Veteranen, die eigentlich Al-Qaida im Irak damals gegründet haben. Und aus dieser Gruppe wurde dann der Islamische Staat, der sich vor ein paar Jahren durch den Syrien-Konflikt verselbstständigt hat und jetzt quasi gegen die Al-Qaida auch kämpft. Was bewirkt das hier bei den Menschen in Österreich, bei jungen Menschen? Ich habe hier einen anonymisierten Chat-Ausschnitt. Da ist eine Mutter, die uns um Hilfe bittet, mit ihrem Sohn zu sprechen, 15 Jahre alt, hat vor einigen Monaten den Islam angenommen und er fängt gleich an, mit ihr ständig über Politik zu reden. Und er sagt zu ihr, wählen zu gehen ist verboten, ja, Haram ist verboten. Die Mutter wendet sich an uns, damit wir mitchatten, mitreden können, da er sich selber nicht zu helfen weiß. Aber Sie erinnern sich an die erste Definition Fundamentalismus, er will diese absolute Sicherheit haben. Ja. Versucht er auf jeden Fall Recht zu haben, schickt Screenshots an seinen Freund, der sich dann an uns wendet und Folgendes schreibt, Salam alaikum, ich bin so und so's Bruder im Islam, wieso ignorierst du es? Was ist das für eine Schreibweise, was du schreibst? Das kannst du auch zu mir das alles schreiben. Wenn du dich schon mit Islam auskennen würdest, müsstest du wissen, dass Wählen verboten ist, haram ist. Also dieses politische Bekenntnis als ein angeblich religiöses. Das ist ein Teil. Und das, was für uns aber schockierender war, ist nach einer Intervention mit einer jungen 18-Jährigen, unter anderem auch mit zwei Imamen plus einem jungen Peer, also die ebenfalls sozusagen als soziale Alternativen für Exit-Strategien zur Verfügung stehen, wo nach dem circa vierstündigen Gespräch, wo wir sie mit Texten konfrontiert haben, die sie selber lesen sollte, die wie gesagt im Widerspruch zu dem stehen, was sie bis jetzt an Gewaltideologie gehört hat, hat der wiederum, der Rekrutierer, versucht, sie zurückzuholen. Ja, er hat vorher diese Gruppe isoliert, er hat sie quasi beherrscht, er war der Meinungsführer und er hat sich natürlich jedem Gespräch verweigert, weil er sofort aufgedeckt worden wäre. Aber man sieht dann hier bei diesem Chat-Ausschnitt, wie er argumentiert. Ja. Also er verlangt von ihr, und das ist das, was schockiert sozusagen, allerhöchste Stufe im Paradies ist, wenn du andere zum Islam bekehrst. Wir haben eh damals wegen Dauer, das ist Einladung zum Islam und sowas geredet. Aber die Stufe ist nur, wenn du dabei auch im Kampf stirbst. Und er bezeichnet diejenigen, die mit ihm geredet haben, als Heuchler, die den wahren Islam quasi nicht verstehen würden und fordert sie noch einmal auf, sozusagen ihr Blut zu vergießen, wie Sie hier lesen können, in der ersten Reihe zu sterben. Ja, das ist Ehrensache, Märtyrer, so Gott will, Luft sprengen, in der ersten Reihe sterben. Und in der Auseinandersetzung sieht man, das ist eigentlich ein junger Mann, der einfach nur es genießt, auf diese Gruppe, auch auf diese 18-Jährige Einfluss zu haben, dann von ihr auch immer Geld kassiert hat und gleichzeitig gesagt hat, das sei eine religiöse Pflicht, ihm Geld zu geben. Also es geht hier vor allen Dingen um Macht. Jetzt zum Abschluss noch, was ist das Motiv für Radikalisierung? Es gibt sehr viele Motive und es gibt auch nicht eine einzige Erklärung, sonst könnte man das Phänomen ja sofort in den Griff bekommen. Aber die Fachliteratur setzt sich natürlich mit diesen Dingen auseinander. Es gibt auch dementsprechend Studien dazu. Was oft passiert ist, dass irgendwie ein Gefühl von Fremdheit entsteht, dass man sich in der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt, sich nicht dazugehörig fühlt und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen, ökonomische Gründe, soziale Gründe, kulturelle Gründe und das dann eben besonders in Zeiten von Identitätsfindung, wie es eben bei Pubertierenden natürlich der Fall ist und man eine stabile Identität haben will, es dazu kommen kann, dass eben genau das erschüttert wird und man sucht sich dann eine Gruppe oder einen Kreis von Menschen, wo eben genau das ermöglicht wird, also diese Identität zu stabilisieren und zu sagen, noch vielleicht sogar dazu, du bist sogar etwas ganz Besonderes. Dazu ganz interessant der Hinweis zur Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2002, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigt und hier von den sogenannten robusten Materialisten spricht, in den ehemaligen Gebieten der DDR, in den neuen Bundesländern, wo eben auch so eine Gruppe ist, die sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt, arbeitslos, findet schwer einen Arbeitsplatz und sie sucht sich dann eben Gleichgesinnte Und weil sie sich nicht als Teil der Gesellschaft fühlen, versuchen sie wenigstens für sich eine Gruppe zu sein, die Stärke zeigt und sich auch gewisse Feindbilder nimmt. Dort ist es eben die NPD, die Wikingjugend, Skinheads, rechte Hooligans und dergleichen mehr mit eindeutigen Feindbildern, die man versucht auch zu verletzen. Ganz interessant, und hier ein Buchtipp von mir, ist Mark Sackman, der konkret auch 500 Fälle von Terroristen untersucht hat, um zu entdecken, wo ist das gemeinsame Muster. Dieser Psychoforensiker und Field Agent der CIA sagt, das einzige Muster, was er bei diesen Menschen eben entdecken kann, und deswegen auch das, was vorher gesagt worden ist, wichtig, ist ein Gefühl von Demütigung und Ablehnung gewesen. Das ist das einzige Muster, was er bei diesen sehr unterschiedlichen Personen entdecken konnte. Zwei Buchtipps, Leaderless Jihad und Understanding Terror Networks. Und sie suchen in diesen Gruppen, von mir aus auch Sekten, dann eben das, was sie in der Gesellschaft nicht finden konnten. Soziale, emotionale Belohnung. Ich gehöre jetzt endlich wo dazu. Ich werde endlich gemocht. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft. Und die haben noch dazu eine Weltanschauung, eine Idee, wie man eine bessere Gesellschaft machen kann, wo es besser ist als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und dieser ideologische Kit ist dann mit unter anderem eben eines dieser Probleme. Und dann vor allen Dingen eben auch die Möglichkeit, dort endlich ein Held zu sein, ruhmreich zu sein. Ich hätte ein praktisches Beispiel, das ich jetzt kurz überspringe. Ich will Ihnen nur zeigen, wie diese Ideen als Indoktrination sozusagen zu den jungen Leuten geraten. Also es ist nicht nur der persönliche Kontakt, auch der ist wichtig, aber viele lernen sich über das Internet kennen. Und es wird gezielt von diesen Organisationen auch eine bestimmte Form von Ikonografie, Zeichensprache, Bildsprache benutzt, weil man weiß, diese jungen Leute sprechen auf Symbole an, mit denen sie unter Anführungszeichen programmiert worden sind. Wie zum Beispiel ein Sportlogo Adidas, das dann einfach umfunktioniert wird zu Al-Qaida und dazu das Flugzeug, das in das World Trade Center hineinfliegt, das Ganze als Merchandising-Gag der Gruppe Milato Ibrahim. Und man sieht hier auf dem Bild traurigerweise zwei, David Breining und den Mustafa. Beide sind radikalisiert worden und sind dann eben auch später gestorben. Wichtig ist hier zu wissen, diese Gruppe wurde von Deutschen und Österreichern gegründet. Einer davon ist in Österreich sehr bekannt geworden, Mohammed Mahmoud, der dann hier auch fast 3 Jahre im Gefängnis war und mit den gleichen Gedanken, mit denen er reinkam, auch wieder rausgekommen ist. Hier fehlt sozusagen die Radikalisierungsarbeit in solchen Institutionen. Natürlich dann andere Leute übers Internet ansteckt und ein Rapper namens Deso Dog, die dann eben wiederum von den Massenmedien gehypt werden. Aber jeder negative Hype ist für sie in Wirklichkeit positiv. Dann einfache Darstellungen, um diese Feindbilder an den Mann, an die Frau zu bringen. Dieses Bild genügt, um sozusagen ein wichtiges Ideologem darzustellen. Feindbild USA, sprich der Westen, plus Israel und die mit ihnen verbündeten sozusagen muslimischen Staaten, Saudi-Arabien, Golfstaaten, dann als Hunde dargestellt, Frankreich, die Türkei, Großbritannien, Deutschland, Australien und Italien, genau. Dann das Beispiel, wie man sozusagen endlich Ruhm hat, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten, Firas, der ebenfalls von News und Österreich bekannt gemacht worden ist und der seine Facebook-Seite hatte, seine Ask.fm-Seite hatte, auf die jungen Leute jederzeit zugreifen können. Jeder hat heutzutage ein Smartphone. Und hier sieht man diese Selbstinszenierung, ja, einen Zug entfernt vom Paradies. Und dann diese Abwertungen von Menschengruppen, die wir uns auch angeschaut haben, ja, hier in diesem Fall kurdische Menschen. Und er freut sich darüber, dass kurdische Menschen in Not geraten sind. Ha, 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 made my day. So wie Clint Eastwood, make my day, Dirty Harry. Und die anderen kommentieren das ähnlich. Ha, ha, ich kann nicht mehr, peinlich. Und der andere zeigt nur noch mehr ein Erschießungsfoto als Antwort. Und dann die Sprache, die auch verräterisch ist und die wir gerne auch bei Interventionsgesprächen benutzen, weil viele halten ihn für einen Helden. Hier zeigt er wieder, und zu dieser Zeit ist er schon bei IS, teilt eine Seite von einer kurdischen Seite auf Facebook und schreibt dann das, was Sie eben dort lesen können. Und das ist auch für jeden, ja, klar erkennbar, nicht die Sprache von jemandem, der auf Religionssuche ist oder sich in Religion vertieft. Da spiegelt viel, also Gewaltfantasie und auch sexuelle Fantasie. Und das ist wirklich für Leute, wenn sie das lesen, schockierend, weil so haben sie ihn eigentlich nicht im Kopf. Andere Bilder noch als Beispiel, diese Ikonografie bedienend. Sie kennen Nike natürlich und den Spruch Just Do It, hier einfach umgewandelt in Jihad, Do It, Al-Farouk. oder eben die Darstellung, die sehr verführerisch ist für junge Leute, die Überzeugung, man fährt dort in ein Abenteuer, das zeigen auch Chatprotokolle bzw. Öffentliche Seiten, AskFM, Facebook, wo man glaubt, man fährt in ein Abenteuer. Kriege ich da gleich eine Wohnung, ich bräuchte 60 Quadratmeter, gibt es dort WLAN und so weiter. Ja? Also man glaubt, man macht nur kurz einen Abenteuerurlaub. Und diese Bilder stellen das quasi auch so dar. Ja? Daula Islamia, Islamischer Staat, Graffiti in der Kämpfer-WG oder wenn Sie die MTV-Sendung kennen, Pimp My Ride, hier eben Pimp My Ride Jihadi-Style. Das heißt, Sie wissen ganz genau, wo Sie ansetzen müssen, um sofort bei den Leuten aus diesem Kontext, aus diesem westlichen Kontext eben eine Reaktion zu erzielen. Wichtig in diesem Zusammenhang und das zum Abschluss ist aber das Feindbild und ich zeige Ihnen auch hier nur wieder kurz ein Beispiel, nämlich Sie kennen diese Darstellung inzwischen entfernt, das Anderl von Rinn, das zeigen soll, ein jüdisches Kind wird geopfert, um das Blut dieses Kindes für eine jüdische Zeremonie zu nehmen. Und dieses alte antijüdische, antisemitische Vorurteil wurde quasi ab den 1930er Jahren von bestimmten ideologischen Gruppen neu aufgelegt. Bestes Beispiel ist hier der Hezbollah-TV-Sender, ebenfalls im syrischen TV auch übertragen, wo sozusagen diese jahrhundertealten Klischees wiederholt werden. Ja. Das ist quasi dramatisiert worden als Fernsehspiel. Hört, wir brauchen das Blut von einem christlichen Kind. Also diese, auch die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel werden nachgespielt und das Gleiche setzt sich fort in der Darstellung Juden als Ungeziefer. Auch das ist uns aus der Geschichte bekannt. Oder das ist die Sprühdose, hat die Flagge der Hezbollah zum Beispiel. Oder der Internet, der Nahostkonflikt hier, wo man immer diesen Zweiklang hat, sozusagen Israel, sprich Judentum, Amerika oder eben die Idee von einer anti-islamischen Verschwörung durch die sogenannte neue Weltordnung, die Ressourcen, die kontrolliert wird vom Weltjudentum. Und wichtig in diesem Zusammenhang, das haben wir vor kurzem in einer Berufsschule auf jeden Fall erlebt, da ging es um diese Attentate in Paris, sind diese Querfrontler. Das heißt, ehemals Linke teilweise, Jürgen Elsässer ist sogar ein ehemaliger Antideutscher, die dann ins rechte Lager gewechselt sind und die eben auch diese anti-westliche, aber eigentlich auch anti-muslimische Haltung haben. Aber dadurch, dass sie die gleichen Feindbilder haben und Verschwörungstheorien produzieren, wird das von Jungen gern angenommen. Sie waren zum Beispiel die Ersten, die dann verbreitet haben, KenFM ist so ein Beispiel, dass die Attentate in Paris nicht echt seien, dass das sozusagen eine Schau sei, ein Teil einer Verschwörung. Und alle diese Sachen werden eben teilweise kopiert, auch teilweise gedankenlos kopiert, weitergegeben, geteilt, verschickt über Smartphone. Und so verfestigen sich Verschwörungstheorien und Feindbilder zu einer Gewissheit, weil sie eben, wie gesagt, immer reproduziert werden in den Medien, die junge Leute konsumieren.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.